Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Strafrecht Reloaded. Wir haben jetzt für den Sommer mal was ganz anderes als den Prüfungs- und Schulstoff im Strafrecht. Wir haben uns ein rechtspolitisches Thema herangenommen. Und zwar, Sie haben sicher schon davon gehört, auch in Interviews mit der Justizministerin zum Beispiel, die Idee, grundsätzlich schon längst entstanden in Österreich, die Idee, dass man es für strafbar erklärt, dass einen Straftatbestand schafft, für jemanden, der einer anderen Person unaufgefordert Bilder von menschlichen entgleiteten Genitalien zuschickt. Sogenannte Dickpics. Dickpics brauchen wir, ist die Frage unserer heutigen Folge, brauchen wir ein strafrechtlich bewährtes Verbot einer solchen unaufgeforderten Bereicherung? Mit wem sitze ich hier? Ich sitze hier mit unserer Technikerin, wie immer, Sarah Obino, die auch, Sie kennen ja schon bereits ihre Stimme. Sie wird heute aber wieder nur bei der Technik bleiben, nur ist gut, also ausschließlich bei der Technik bleiben. Und mir gegenüber sitzt meine Mitarbeiterin, Magistra Pia Ogris. Sie schreibt eine Dissertation, die unter anderem auch mit diesem Thema zu tun hat und noch viel weit darüber hinausgeht. Vielleicht gibt es auch noch andere Folgen aus diesem Themenbereich. Heute ist es aber so, Pia Ogris wird sogar federführend sein für diese Folge. Wie gesagt, es ist eines ihrer Dissertationsunterthemen und sie kennt sich ganz schlichtweg gesagt besser aus als ich. Womit ich mich aber auskenne, ist vielleicht ein anderer Hintergrund dieser Norm als die eigenständige österreichische Überlegung dazu, die es schon länger gibt. Hintergrund ist letzten Endes auch eine Richtlinie der Europäischen Union und zwar, um genau zu sein, der...
Das ist die Gewaltschutzrichtlinie und zwar die Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.
Diese Richtlinie aus der EU enthält verschiedene Vorschläge von Straftatbeständen zur Bekämpfung und Vorbeugung häuslicher Gewalt, typischerweise gegen Frauen, aber es ist allgemein und geschlechtsneutral formuliert, und eben auch die Verpflichtung für alle EU-Mitgliedstaaten, also auch Österreich, einen Straftatbestand mit bestimmten Mindestvorgaben einzuführen zur Strafbarkeit unaufgeforderter Zusendung der beschriebenen Art. Die Europäische Union macht Strafrecht oder fordert vom österreichischen Gesetzgeber, von allen Mitgliedstaaten ein bestimmtes Strafrecht. Zu diesem Hintergrund einen kleinen Exkurs, weil ich gehe mal davon aus, dass es viele nicht so präsent haben. Wer ist der EU-Strafgesetzgeber? Gibt es den überhaupt? Es gibt den nicht, so wie Sie es kennen, aus unserem Parlament, wo eine Regierungsvorlage aus dem Ministerrat hereinkommt und das Parlament stimmt darüber ab und dann ist es ein demokratisch gesichertes Gesetz. So ist es keineswegs bei der Europäischen Union und ohne jetzt darauf einzugehen, in welchen, mit welchen Agenturen oder Organen die Europäische Union sich in die Strafrechts-, auch in die Rechts- und Strafrechtsentwicklung ihrer Mitgliedstaaten einmischt, gehe ich gleich in medias res. Wie kann die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten zu einer Etablierung, zu einer Einführung von Strafrecht bringen? Unmittelbar wirksames EU-Strafrecht durch eine EU-Verordnung gibt es nicht. Es gibt aber sogenannte Richtlinien im Strafrecht. Geregelt ist diese Strafrechtskompetenz der Europäischen Union über Richtlinien im Artikel 83 AEUV. Der AEUV ist der Vertrag zur Arbeitsweise der Europäischen Union. Und dort steht drinnen im Wesentlichen, dass zu bestimmten, typischerweise schwerwiegender Kriminalität, typischerweise grenzüberschreitender Kriminalität, die EU ihre Mitgliedstaaten veranlassen, anordnen darf, dass sie bestimmtes Strafrecht schaffen, wobei sie die konkreten Straftatbestände gar nicht ganz genau vorzeichnet oder jedenfalls nicht vorzeichnen sollte, weil jeder Mitgliedstaat diese Richtlinie, wie der Name eigentlich schon sagt, in der Wertung umsetzen muss, aber nicht wortlautmäßig. Warum diese Richtlinie? Weil jeder Mitgliedstaat, anders als andere Rechtsgebiete, ein sehr stark kulturell gefärbtes eigenes Strafrecht hat, ein eigenes Strafrechtssystem. Und um einen Straftatbestand einzubauen, der von außen, in dem Fall von der EU, vorgegeben ist, ist ja nicht so einfach und man muss es an die eigene Rechtssprache anpassen. Deswegen wird Strafrecht stets nur über Richtlinien gesteuert. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, es gibt eine Vielzahl solcher Strafrechtsrichtlinien. Man denke an Korruption, man denke an Terrorismus, an organisierte Kriminalität, Suchtmittel, Geldwäscherei, alles Mögliche, alles. Und Sie sehen auch schon an den Deliktsbereichen oder an diesen Kriminalitätsbereichen, die ich nenne, das sind typischerweise grenzüberschreitende Sachverhalte oder typischerweise grenzüberschreitende Kriminalität. Und daher ist es sozusagen auch eine gewisse Mode geworden, auf EU-Ebene mit Strafrecht darauf zu reagieren. Und auch dieser Gewaltschutz, vor allem Gewaltschutz zugunsten von Frauen und Kindern, das ist jetzt nicht häusliche Gewalt, ist ja wirklich nicht grenzüberschreitend, aber entstanden ist diese Idee, dass die EU auch dazu in der Lage sein soll, hier Strafrecht zu vereinheitlichen, aus dem Schutz vor Schlepperei, vor Frauenhandel, vor Menschenhandel. Das ist letzten Endes dahinter, dass die EU nun jetzt auch häusliche Gewalt, also was zutiefst Nationales eigentlich, zu einem Schutzziel erklärt hat und jetzt innerhalb einer Richtlinie gegen häusliche Gewalt so etwas versteckt, muss ich fast sagen, weil man erkennt es am Titel häusliche Gewalt ja nicht, wie einen Straftatbestand oder die Verpflichtung, Strafrecht zu schaffen gegen eine unaufgeforderte Versendung von Bildern von Genitalien. Also Dickpics sind es ja zumeist. Ja, das jetzt sozusagen zu dem EU-Hintergrund, aber Österreich hat schon, bevor diese Gewaltschutzrichtlinie im Gespräch war oder umzusetzen war, schon vorher darüber diskutiert, ob ein solches strafrechtliches Verbot notwendig ist. Und jetzt meine Frage, brauchen wir das strafrechtlich gesicherte Verbot einer solchen unaufgeforderten und für viele sicher unangenehmen Zusendung von Bildern?
Ja, das ist eine große Frage und eine sehr zu differenziert diskutierende Frage. Und ich glaube, am klügsten ist es wahrscheinlich, wenn wir uns das erste Mal überlegen oder definieren, wo liegt denn eigentlich der Übergriff? Also um was konkret geht es? Was für Verhalten ist es eigentlich, das da kriminalisiert werden soll? Worin liegt der kriminelle Unwert? Und also jetzt haben Sie sicher in der Diskussion oder vielleicht schon in der Diskussion so quasi gehört, naja, alle Frauen haben doch schon irgendwann mal einen Penis gesehen. So schlimm und erschreckend kann das wohl gar nicht sein, dass wir ein Strafrecht dagegen brauchen. Und ja, das stimmt. Die meisten von uns haben schon mal einen Penis gesehen. Verfehlt aber meiner Meinung nach ein wenig den Punkt, weil es eben nicht darum geht, dass man konfrontiert wird mit einer Abbildung von einem Genital, sondern weil es um die Tatsache geht, dass mir das jemand aufzwingt. Also meiner Meinung nach liegt der Übergriff in dieser Machtdemonstration, würde ich jetzt mal sagen, oder in diesem auf die andere Person quasi zugehen und grenzüberschreitend sein, dass man der Person das zuschickt und dann sagt, und jetzt schaust du dir das an, auch wenn es nur für kurz ist, aber jetzt schaust du dir das an, weil ich das so will, weil ich das so entschieden habe, dass du jetzt mein Genital oder irgendein anderes Genital sehen sollst. Und in diesem, die andere Person damit konfrontieren, obwohl die Person das nicht haben möchte, das ist für mich der Übergriff quasi. Und deswegen ist es was anderes, als ich durch eine medizinische Fachzeitschrift oder durch die Zeitung blätter und da der Penisfoto sehe oder jemand individuell auf mich zugeschnitten, mir das in meine Direktnachrichten auf Social Media oder über WhatsApp oder was auch immer zusendet, wenn es auf mich gezielt und so quasi, und du musst jetzt dem ausgesetzt sein, weil ich das gern so hätte, dass du dir das ansiehst. Also ich glaube, das ist das, wo der Unwert drinsteckt.
Ja, das ist absolut überzeugend, dass hier ein solcher Unwert drinnen steckt. Aber denken Sie vielleicht auch noch oder denken wir vielleicht auch noch vorsichtig daran, wofür ist Strafrecht geschaffen? Ohne dass wir Ihnen jetzt eine Lösung präsentieren wollen, also das überhaupt nicht. Sie sollen sich aus möglichst vielen Sachargumenten ein eigenes Bild machen. Das ist unser Ziel. Ja? Aber wofür ist Strafrecht eigentlich gedacht? Strafrecht ist gedacht und in einer liberalen Gesellschaft, die in Österreich besteht, in einer liberalen Gesellschaft hat Strafrecht dann einen Platz, um hochgefährliche oder hochverletzende Angriffe gegen höchstwertige Rechtsgüter zu verbieten, hintanzuhalten, beziehungsweise wenn sie passieren, deutlich mit einem Unwerturteil und mit einer Strafe zu antworten darauf. Schwerwiegendste Übergriffe gegen höchstwertige Rechtsgüter. Und ist jetzt beispielsweise wieder zurück zu unserem Thema, liberales Strafrecht. Liberales Strafrecht heißt immer Strafrecht mit Strafrechtslücken. Das ist wichtig und richtig in einer Gesellschaft, dass Strafrechtslücken bestehen. Dass nicht jedes Verbot, das man verletzt, mit Strafrecht, einem Stigma, einer Strafe reagiert wird. Sehr wichtig, und die meisten Verbote, die bei uns bestehen, werden nicht strafrechtlich sanktioniert. Denken Sie ans Zivilrecht, denken Sie ans Verwaltungsrecht. Es wird zwar dagegen vorgegangen, wenn jemand ein Verbot missachtet, aber Strafe im Sinn dieser stigmatisierenden Verurteilung droht grundsätzlich nicht. Nur eben bei ganz schwerwiegenden Angriffen. Und jetzt zurück zu unserem Thema. Ist zum Beispiel die Zusendung eines einzelnen, unbedachte Zusendung eines einzelnen Bildes, ist das bereits, trägt das bereits so eine Schwere, dieser Übergriff, der zweifellos gegeben ist, dass man sagt, hier brauchen wir Strafrecht, hier brauchen wir ein stigmatisierendes Urteil, das droht, wenn man sowas tut.
Ja, das ist die spannende Frage, glaube ich. Also das ist jetzt genau das, was man diskutieren kann und was auch irgendwie in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit so heiß diskutiert wird, weil es im Endeffekt eine Wertungsfrage ist. Also im Endeffekt, wo wir entscheiden, was für uns schwerwiegende Eingriffe genug sind und was nicht, unterliegt einfach einer gesetzgeberischen und gesellschaftlichen Wertung und ändert sich, glaube ich, auch im Laufe der Zeit. Also wie sensibel wir auf welche Übergriffe reagieren, hat sich einfach verändert. Und gerade im Sexualstrafrecht ist es so, also ursprünglich, vielleicht haben Sie es mal schon gehört, war das ja Sittlichkeitsstrafrecht, wo es darum geht, ging Verstöße gegen die Moral quasi und Sittlichkeitsverstöße zu sanktionieren. Und mittlerweile haben wir viel umfassenderes Verständnis von der sexuellen Integrität und sexuellen Autonomie.
Ja, also das ist vielleicht noch ganz wichtig zu ergänzen, wenn ich vorher gesagt habe, schwerwiegendste Übergriffe gegen höchstwertige Rechtsgüter. Unser Set an Rechtsgütern ändert sich laufend und das, was wir als schwerwiegend empfinden, verändert sich laufend. Denken Sie dran, Sie können nicht dran zurückdenken, Sie haben wahrscheinlich noch nicht gelebt zu der Zeit oder vielleicht doch, falls wir ältere Hörerinnen und Hörer haben, was natürlich schön wäre. Vergewaltigung in der Ehe war einst nicht als Vergewaltigung erfasst, sondern bloß als Nötigung mit einer Minimalstrafdrohung im Vergleich zur Vergewaltigung. Also solche, und das würde jetzt jeder sagen, was, das kann doch nicht sein. Ja? Also und zu Recht ändern sich gesellschaftliche Wertungen oder auch Entkriminalisierungen treten ein. Ehebruch war bis vor nicht so langer Zeit, ich würde sagen bis in die 90er Jahre, Ehebruch war strafbar, ein Privatanklagedelikt. Heute schüttelt jeder den Kopf darüber. Also Wertungen ändern sich. Sehr stark wird dieses Wertungsset im Sexualstrafrecht gespiegelt oder im Verständnis von Sexualität gespiegelt, weil da geht es einfach ans Eingemachte in der Gesellschaft. Das ist immer ein Thema, das die Gesellschaft spaltet, wo es sehr viel Diversität auch zu berücksichtigen gilt und wo es ganz viele Feintunings gibt, um zu sagen, Verletzung oder noch nicht Verletzung. Und deswegen ist es auch so spannend und man kann nicht sagen, es gibt einen Wert der freiwilligen Sexualität, das ist der einzige Wert, den wir zu schützen haben. Nein, wie Frau Kollegin Pier eben schon gesagt hat, es geht darum, wie ist der Wert der Sexualität heute einzuschätzen und nicht auf ein altes Bild zurückzugreifen. Es geht immer nur um den Beischlaf und immer nur um Gewalt. Es geht um viel mehr bei Sexualität und es geht auch um viel mehr bei strafbaren Übergriffen in die Sexualität.
Genau, und da ist jetzt gerade nämlich die aktuellste Diskussion, wo wir so ein bisschen verortet sind, geht Sexualsphäre und die sexuelle Selbstbestimmung so weit, dass auch nicht körperliche Übergriffe erfasst sein sollen? Also gibt es quasi Übergriffe auf die Sexualsphäre jenseits des Physischen, jenseits des Körperlichen? Weil genau das haben wir jetzt. Also wir haben auch mit dem Entwurf, den es jetzt dann gibt, wir wollen im Sexualstrafrecht verankern, sanktionieren, funktionieren, dass mich jemand mit etwas konfrontiert, was ich nicht sehen möchte und so quasi Einfluss nimmt auf meine Sexualsphäre, ist es ein Einfluss auf meine sexuelle Autonomie, wenn das passiert? Oder könnte man sagen, na, da geht es ja nur maximal um die Privatsphäre. Also da gibt es eine laufende Diskussion, was ist denn eigentlich das betroffene Rechtsgut? Weil es eben die eine Bubble gibt quasi oder die eine meinungsvertretende Instanz gibt, die Gruppe an Menschen gibt, die sagen, na hey, Sexualsphäre ist grundsätzlich nur berührt, wenn es einen physischen Übergriff gibt oder zumindest einen fast physischen Übergriff. Und dann gibt es Leute, die sagen, die ein weiteres Verständnis haben und sagen, nein, sexuelle Autonomie soll auch umfassen, dass ich entscheiden darf, wer mich mit sexuellen Inhalten konfrontiert und wer nicht. Und soll eben deswegen auch nicht physische Übergriffe umfassen. Und die Privatsphäre reicht eben nicht aus als Rechtsgut, weil es kein Zufall ist, vor allem im Bereich, wenn man sich geschlechtsspezifische Gewalt ansieht, weil es kein Zufall ist, dass vor allem Frauen so oft, wenn sie Übergriffe erleben, dass da so oft eine sexualisierte Komponente dabei ist, dass das ein strukturelles Problem ist und dass es eine sexualisierte Gewalt gegen Frauen quasi das auch mit umfasst. Also das ist mal so die eine Debatte, um worum geht es eigentlich, um welches Rechtsgut geht es eigentlich?
Wobei, da müsste man vielleicht auch noch mitdenken, jetzt wieder ein bisschen ein Gegenargument hineinzubringen. Das ist alles überzeugend. Man muss natürlich auch noch mitdenken. Moment, sexualisierte Art von Übergriffigkeit, ich glaube, da sind wir uns schnell einig. Aber es gibt ja, also jetzt muss ich gar nicht mit meiner persönlichen Einschätzung kommen. Ich denke mir, es geht vielen so. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen Bilder von Folter, Enthauptungsvideos von grauenhaften Brutalitäten unaufgefordert auf ihr Handy und damit sind dem gleichen Zwang ausgesetzt, das schaust du jetzt an. Ja? So schnell kann man es gar nicht wegklicken, da läuft das dann schon ab. Ist das nicht gleich hoher Unwert? Es geht zwar nicht um Sexualität und die Sexualität ist ein hochsensibles Gebiet, aber ehrlich gesagt sind das nicht andere Dinge auch, wie zum Beispiel das Abgestoßensein von Folterungen und sadistischen Aktionen der grausamsten Art, ist das nicht genauso in der Sensibilität zu schützen? Beziehungsweise wenn das eine nicht geschützt ist, ist es dann gerechtfertigt, das andere, nämlich weil es in die Sexualität, da eine Rolle spielt in der Sexualität, im Schutz hervorzuheben?
Eine total spannende Frage und das kann man zweifelsfrei so sehen. Man kann sagen, es geht eben um dieses ekelerregende oder um dieses schockierende Element von grauslichen Sachen, die man nicht sehen möchte. Das wäre die eine Art, das zu sehen. Man kann das Ganze aber auch als Teil eines größeren Problems und als andere Art von Übergriff verstehen, dass es eben nicht darum geht, dass man jemanden mit etwas konfrontiert, das die Person nicht sehen möchte, sondern dass man diese sexuelle Komponente dazu nimmt und sagt, es ist eine Art von Machtdemonstration und es wird weniger vielleicht gemacht, um zu schockieren oder auch um zu schockieren, aber es kommt heraus aus einem Verständnis, und das wissen wir, da sind wir schon auch bei der Frage, was ist eigentlich, warum schicken Leute unerwünscht Genitalbilder? Es gibt ganz viel Forschung zu dem Thema, was die Motive dahinter sind. Und Sie haben schon gehört, wir reden immer von Dickpics und wir reden immer von männlichen Tätern. Wir wissen aus, natürlich gibt es vor allem im Sexualstrafrecht, muss man da immer vorsichtig sein, weil es ein großes Dunkelfeld auch gibt an männlichen Betroffenen, wo noch einmal eine Schamkomponente dazukommt. Das darf man nicht übersehen. Wir wissen aber, dass der große Großteil von solchen Intimfotos von Männern gesendet wird. Also dass da einfach männliche Genitalien zu sehen sind. Und jetzt gibt es ganz viel Forschung, warum werden solche Fotos geschickt?
Eine kleine Bemerkung, auch Männer schicken an Männer. Also schwule Männer sind hochgradig belästigt. Genau. Männer Täter und Männer Opfer. Also die Täter sind, glaube ich, fast immer Männer.
Genau, die Täter sind fast immer Männer. Es ist viel zu wenig noch erforscht, wie das in homosexuellen Beziehungen ist oder auch in Bi-Beziehungen ist. Da gibt es eine große Forschungslücke gerade noch, wie sich Männer auch als Betroffene von ihm fühlen. Aber wir wissen eben, die senden, sind in der Regel Männer. Und jetzt ist die Frage, jetzt gibt es so eine große Diskussion, warum macht man sowas, warum sendet man unaufgefordert Dickpics? Und da gibt es jetzt so zwei Motive, die man Sendenden unterstellt. Und zwar das eine ist, ein missglückter Kontaktaufnahmeversuch. Das heißt, man möchte irgendwie in Interaktion treten und erwartet sich, also ein ganz großer Anteil an Männern gibt in solchen Umfragen und Befragungen und Studien an, ein strategisches Motiv. Ich erhoffe mir Bildmaterial im Gegenzug oder ich erhoffe mir sexuellen Kontakt oder irgendeine andere Art von Kontakt. Das heißt, es ist so quasi ein bisschen ein botscherter Flirtversuch, würden wir jetzt vielleicht sagen. Das ist so das eine Motiv, was man da Männern zuschreibt und wo in Studien regelmäßig rauskommt, das ist der Großteil der Männer, die sagen, sie haben es deswegen getan oder sie tun es deswegen. Jetzt muss man aber mitbedenken, das zweite Motiv, das man versucht herauszufinden, ist, geht es eben um eine besondere Art der Machtausübung. Und zwar um eine Machtausübung, die aus einem misogynen Zugang oder aus einem unterdrückenden Zugang kommt. Und geht es eben nicht um diesen Flirtversuch und dieses Erwarten von Gegenseitigkeit, sondern darum, Macht auszuüben und irgendwie übergriffig, sexuell übergriffig zu werden. Und ein kleinerer Part, beim kleineren Part kommt in Studien das tatsächlich raus. Also die sagen zum Beispiel, ich bin selber erregt dadurch, dass ich das Leuten zukommen lasse, die es nicht sehen wollen. Der große Großteil sagt, na, das mache ich nicht zur eigenen Befriedigung. Jetzt muss man immer bedenken, Selbstbild ist für Menschen ganz, ganz essentiell und zentral. Das heißt, wer setzt sich gern hin in der Studie und gibt dann an, ja, ich bin eigentlich ein misogyner Typ und deswegen schicke ich Frauen oder auch anderen Männern sowas, um sie zu unterdrücken. Wer sagt denn das schon gern über sich? Also das sollte man immer ein bisschen mitbedenken. Und natürlich dieser Wunsch, das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten und sagen, nein, ich wollte nur flirten und kann ihr nicht wissen, dass das die andere Person nicht sehen will. Und natürlich, dass man versucht, sozial erwünscht zu antworten. Also da hat man immer auch einen Effekt, dass Leute sagen, was von ihnen erwartet wird oder wie sie gern dastehen würden in der Öffentlichkeit, weil Studien sagen, dass Frauen nicht positiv auf unerwünschte Genitalbilder reagieren. Also wir haben in den rezenten Studien sehen wir, dass der überwiegende Teil von Frauen solche Bilder nicht haben will und dann auch nicht mit Zuneigung reagiert oder irgendeine Art von positiver Reaktion sagt, sondern mit Abneigung. Das heißt, ich glaube, man macht es den Männern eine Spur zu leicht, wenn man sagt, die wollten ja noch spielen, die wollten ja noch flirten, weil die müssten das schon irgendwie lernen, dass das nicht die gewünschte Reaktion hervorruft und viele machen das ja wiederholt. Und was wir auch, das führt mich so ein bisschen zum zweiten Motiv, eben zu diesem Machtausübungsmotiv, weil was wir auch wissen aus den Studien ist, dass es eine Korrelation gibt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem unerwünschten Dickpick-Versenden und hostilem Sexismus und narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen. Also das habe ich auch erwähnt, da merkt man von Mensch, es gibt einen Zusammenhang zwischen einer stärker ausgeprägten Narzissmus-Persönlichkeitskomponente und eben Sexismus, das man versucht zu erheben, und dem Versenden von Dickpics. Und das führt mich dann zurück zum Punkt, also ich glaube schon daran, dass da auch dieses Motiv dahinter steckt. Und dann ist es aber nicht mehr das ganz Gleiche, wie jemandem grausliche Bilder von einer Folter zu zeigen oder grausliche Bilder von irgendeiner Art. Also dann ist es, glaube ich, nicht mehr, oder wenn man das so eins zu eins vergleicht, verkennt man, glaube ich, diese Komponente ein bisschen, dass es kein Zufall ist, dass das von Männern auf Frauen ausgeht und oder auch auf andere Männer. Eben wie gesagt, ist noch geringere Datenlage. Das verkennt man, glaube ich, ein bisschen, wenn man das so komplett gleichsetzt.
Das ist natürlich ein stark täterbezogener Zugang, wo man sozusagen abstrafen will, dass der Täter unterdrückerische Motive hat, ja, sexuell unterdrückerische Motive hat. Für das Opfer ist möglicherweise, ich würde sagen tendenziell gleichermaßen oder sogar, aber jedenfalls sagen wir zumindest gleichermaßen, verstörend ein Penis oder ein Folterfoto.
Ja, bin ich nicht sicher, ob man das so
aber
sagen
Aber ich
kann.
Denke mir, man muss daran denken. Es darf ja auch das Strafrecht sozusagen die Tätereinstellung als unwert mit abdecken. Das ist ja nicht falsch. Aber ich denke mir, wir müssen uns das bewusst machen, dass ein starker Blick auf den Täter ist. Und die Verstörung des konkreten Opfers, wie groß sie ist oder ob sie vergleichbar groß ist, wie wenn ich ein grausliches Folterszene zugestellt bekommen, dass man das eigentlich in den Hintergrund treten lässt. Kann man machen, aber ich denke, man muss sich bewusst sein, dass man das tut.
Ich weiß gar nicht, ob ich das zu 100% unterschreiben würde, weil ich nicht, also oder weil wir eigentlich auch wissen aus der Studienlage, dass diese sexualisierte Komponente schon eine Rolle spielt, auch für die Betroffenen, die Art des Übergriffs, weil es ein ganz zielgerichtetes auf die Person ist, versus irgendwie, keinesfalls möchte ich irgendwie sagen, Foltervideos sind nicht verstörend oder so, da gehe ich total mit. Ich glaube nur, es ist nicht zu 100% vergleichbar, sowohl auf Täterebene als auch oder auf Übergriffspersonsebene als auch auf die betroffene Person, die dann diese Bilder erhaltet, weil da schon klar ist, dass es um die Intimsphäre, Sexualsphäre geht und weil das, glaube ich, noch einmal eine eigene Komponente hat.
Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja? Und ein Bild kann sich da jeder selber machen, ob die Sexualität oder die sexuelle Sphäre, die sexuelle Integrität, im weitesten Sinn ist es die ja, wie stärker sie heraustritt im Vergleich zu anderen übergriffigen Aktionen, die strukturell, also oder sagen wir so, die jedenfalls sozusagen vom Ablauf her ähnlich laufen. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Jeder macht sich da sein eigenes Bild. Jetzt meine Frage, würde es vielleicht da jetzt, Strafrecht ist ein hartes Schwert, ja? Würde es möglicherweise im Bereich unserer Rechtsordnung nicht andere Möglichkeiten geben, einen solchen Missstand, nennen wir das mal so einen Missstand, weil es hat ja, glaube ich, auch Überhand genommen, es gibt ja wirklich viele belästigte Personen und auch in Masse, also nicht nur ein Bildchen, ja, hat man eins, sondern wirklich so Dauerbeschuss, ja? Gäbe es vielleicht andere Möglichkeiten, sowas ein wirkungsvolles Verbot auszusprechen, ohne Stigma des Strafrechts.
Was wir aktuell haben, ist quasi so, oder was jetzt schon geht, im Strafrecht geht gerade nichts, also im Strafrecht sind gerade nur geschlechtliche Handlungen vor anderen Personen erfasst. Das heißt, weder irgendwie das Zusenden von irgendwelchen Bildern, noch auch nicht realer Exhibitionismus. Das ist auch im Verwaltungsrecht, also in den, als Anstandswidrigkeit in den Landessicherheitsgesetzen verankert. Was gerade schon geht, ist Zivilrecht. Das Problem am Zivilrecht, worum geht es Betroffenen? In der Regel geht es Betroffenen darum, dass das aufhört, dass man nicht mit dem, also dass die andere Person das unterlässt, weil es einfach übergriffig ist und weil man das nicht erleben möchte. Das kann man im Moment schon erreichen durch Zivilrecht, theoretisch, weil es ja Unterlassungsansprüche und Schadenersatzansprüche gibt. Das Problem an zivilrechtlichen Vorgehen ist immer, erstens trage ich als Person das Prozesskostenrisiko. Das heißt, entweder es geht auf oder nicht, oder es gibt einen Vergleich oder nicht, dann muss ich alle Prozesskosten selber tragen. Das haben wir im Strafrecht so in der Form nicht. Und zweitens brauchen wir, um eine Klage überhaupt zustellen zu können, brauche ich den Klarnamen und die Adresse der anderen Person. Jetzt ist das ein Phänomen, das ganz oft auf Social Media passiert und ganz oft kenne ich die Personen nicht. Also in den meisten Fällen sind es unbekannte Personen. Das heißt, es gab da bekannte Fälle, die Sie vielleicht in den Medien mitverfolgt haben, wo bekannte Persönlichkeiten versucht haben, Täter zur Strecke zu bringen quasi und da irgendwie Schadenersatz und dann Unterlassungsanspruch durchzusetzen, die dann Privatdetektive engagieren mussten, um mal überhaupt rauszufinden, wer steckt denn hinter diesem Social-Media-Profil. Und da habe ich es natürlich leichter, wenn es eine öffentlichkeitsrechtliche Sanktion gibt, dass der Staat das ermitteln kann. Aber was wir auch noch haben, ist eben das Verwaltungsrecht oder das Verwaltungsstrafrecht. Und da hätte ich diese alle Vorteile, aber ich hätte eben nicht dieses Gerichtsverfahren. Also ich hätte nicht das Problem, dass ich ein Strafgerichtsverfahren und das wieder Ressourcen kostet. Ich könnte es zur Anzeige bringen, es käme zu einer Verwaltungsstrafe oder was auch immer und ich hätte dieses Problem nicht. Ich glaube nur ehrlicherweise, um wieder zurückzukommen zur Richtlinie, dadurch, dass die Richtlinie das jetzt vorsieht, ist es für die Fälle, wo die Richtlinie es vorsieht, die sieht es nicht für alle Fälle vor, sondern nur, wenn die Handlungen wahrscheinlich dazu führen, dass der anderen Person ein schwerer psychischer Schaden entsteht. Und da gibt uns die Richtlinie Umsetzungspflicht im gerichtlichen Strafrecht. Das heißt, ich glaube, für alle Fälle könnte man es nicht regeln auf Verwaltungsrecht.
Ja, das hat was auf jeden Fall. Also noch einmal, die Richtlinie gibt wirklich, also es ist unser Verwaltungsstrafrecht zwar auch Strafrecht im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention, diese Richtlinie meint aber Kriminalstrafrecht. Ja, also das muss man wirklich dazu sagen, also eine verwaltungsstrafrechtliche Lösung würde einer Vertragseinhaltungsüberprüfung sozusagen gegen Österreich nicht standhalten, beziehungsweise könnte gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren motivieren, also Vertragsverletzungsverfahren, weil wir die Richtlinie nicht umgesetzt haben oder nicht ausreichend umgesetzt haben. Die Richtlinie ist allerdings, das muss man vielleicht jetzt auch dazu sagen, ganz kurz, ohne das zu sehr auszubreiten, sehr verengt, Frau Kollegin Pier hat das ja schon gesagt, sehr verengt auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein schwerer psychischer Schaden eintritt. Wir haben überschießend umgesetzt. Wir haben letzten Endes in der jetzigen Regierungsvorlage ist eine breitere Norm geschaffen, eine breitere Straftatbestand geschaffen. Die Richtlinie schränkt doch stark ein, schwerer psychischer Schaden der Person. Das heißt, es wäre möglich gewesen, nach der Richtlinie zum Beispiel eine massenweise, eine chronische, sozusagen alle 5 Minuten ein Bild, ja, sodass man wirklich nicht mehr auskommt, sein Handy kaum mehr benutzen kann übrigens, wenn dann dauernd Bilder eintreffen. Punkt 1 und Punkt 2, besonders vulnerable Gruppen. Ich denke jetzt an Kinder oder fast Kinder, Jugendliche. Ich denke mir an vorbelastete Personen, vielleicht Personen von Hands-on-Übergriffen. Das wäre einschränkbar gewesen im Sinn der Richtlinie. Österreich ist aber aus eigenem schon, bevor die Richtlinie sozusagen hier jetzt spruchreif war, aus eigenem schon dazu gekommen, mit einem breiteren Zugang. Das muss man auch sagen. Und in den Ausführungen ist jetzt auch noch ein bisschen versteckt vielleicht etwas anderes gefallen. Am Strafrecht. Exhibitionismus ist gesagt worden, ist nicht strafbar. Also das reine Herzeigen der Genitalien, Mantel aufklappen, Mantel zuklappen, ist nicht gerichtlich strafbar. Wenn man sich die Situation vorstellt, dass das passiert und vielleicht im Dunkeln passiert oder gerade wenn man allein unterwegs ist, was ja typischerweise so ist, dann macht das ja, denke ich, für jede Person, die das wahrnehmen muss, viel mehr Druck, viel mehr Angst als die Zusendung eines Bildes auf der glatten Handyscheibe. Also da ist natürlich schon, ich glaube, das können wir nicht wegdiskutieren, dass da wir einen gewissen Widerspruch haben, dass wir also eine was Exhibitionismus betrifft, es sei denn, es sind geschlechtliche Handlungen, also Selbstbefriedigung vor einer anderen Person, ohne dass sie das will, das ist was anderes. Es geht also wirklich um reines Herzeigen. Reines Herzeigen in der Realität versus reines Herzeigen durchs Verschicken von Bildern. Das ist sozusagen, wird jetzt, wenn diese Norm dann, oder wenn der Straftatbestand in Kraft kriegt, ungleich behandelt sein. Das Herzeigen bleibt straflos, Kriminalstrafbarkeit jedenfalls, nur im Verwaltungsstrafrecht, aber im Kriminalstrafrecht straflos. Das Verschicken von Bildern wird strafbar. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Ungleichgewicht?
Also das ist sicher eine Diskrepanz, die besteht. Könnte man jetzt sagen, konsequent wäre das andere eins, gerichtliches Strafrecht zu heben, aber es hat natürlich was. Es macht schon Sinn, wie es aktuell geregelt ist. Das hat auch was für sich, weil man eben keinen Strafprozess in Gang setzt, sondern die Möglichkeit hat, das als Anstandswidrigkeit zu sanktionieren. Und darum geht es ja, und das abzustellen und zu sanktionieren und irgendwie diesen Unwert aufzuzeigen, ohne diesen ganzen gerichtlichen Strafrechtsrattenschwanz. Also das ist etwas, was sicher zu diskutieren sein wird, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, irgendwie da wird das Strafverfahren in Gang gesetzt, das ist eine schwere Sanktion, da gibt es irgendwie dann viele Konsequenzen, vielleicht, dass sie bisher Ahnung haben. Also was die Regierungsvorlage jetzt hier vorsieht, ist das Ganze in den 218 StGB einzubauen.
Dort ist eben, also bei 218 StGB ist eben die Norm, über die wir jetzt zuerst diskutiert haben, die eben die vor Augen geführte geschlechtliche Handlung unter Strafe stellt. Nicht den Exhibitionismus. Also dort soll es rein und dort passt es ja auch, wenn wir uns, glaube ich, einig sind, dort passt es eigentlich auch rein.
Genau, also dort passt rein. Was man mitbedenken muss, ist, es ist jetzt im Sexualstrafrecht geregelt. Das heißt, wenn dieser Tatbestand so in Kraft tritt und wenn es dann zu einer Verurteilung kommt, also erstens, wer angezeigt wird wegen der Übersendung schon eines Dickpics, hat eine Anzeige wegen einer Sexualstraftat. Da wird ein Sexualstrafprozess in Gang gesetzt, was natürlich für die Person, die es sendet, einen wahnsinnigen gesellschaftlichen stigmatisierenden Impact hat. Also das ist eine massive Belastung, eine massive Stigmatisierung. Ja, natürlich, die Person hat ein Dickpic zugesendet, hätte das nicht tun sollen, ist eine Grenzüberschreitung. Aber das muss man mitbedenken, was da alles in Gang gesetzt wird. Weil wenn wir Urteil wegen einer Sexualstraftat haben, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, ein Tätigkeitsverbot nach 220b StGB zu verhängen, also dass die Person dann nicht mehr in bestimmten Berufen tätig sein kann. Das kann Richterin oder Richter dann mitverhängen. Dann haben wir zum Beispiel einen besonderen Eintrag im Strafregisterauszug wegen einer Sexualstraftat. Die Tilgungsfrist verlängert sich, das heißt, es ist länger im Strafregisterauszug ersichtlich und überhaupt im Kinder- und Jugendarbeitsbereich hat man dann keine Chance mehr auf einen Job. Und das muss man sich immer vor Augen halten, vor allem, weil wir auch wissen, dass das ein Phänomen ist, was unter jungen Leuten piekt. Das heißt, wir rechnen schon damit, dass viele Jugendliche angezeigt werden und viele junge Erwachsene angezeigt werden. Jetzt gibt es schon einen Erlass quasi vom Bundesministerium für Justiz, oder sie verweisen schon auf einen Erlass, dass man bitte möglichst, wir haben im Jugendstrafrecht ganz viele Möglichkeiten, irgendwie damit umzugehen, damit es nicht so schwerwiegende, und ich rechne auch damit, dass diese Verfahren, wenn es irgendwie Einzelfälle sind und so, eingestellt werden. Aber trotzdem wird es kostet wahnsinnig viele Ressourcen, das zu verfolgen, also Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, und die Verfahren werden geführt, das heißt, dieser Prozess wird in Gang gesetzt, wie auch immer es dann ausgeht. Also das muss man natürlich mitdenken, wenn man sich entscheidet, will man das jetzt im gerichtlichen Strafrecht sehen oder will man das nicht im gerichtlichen Strafrecht sehen. Und natürlich auch, wenn man sagt, na, die Verfahren werden dann eh eingestellt, was bringt es uns, ein Strafnamen zu normieren, wenn die dann eingestellt wird, vor allem, weil das dann ja eigentlich für die Person, die übergriffig wird, erst das falsche Signal ist mit, ja hallo, es wurde zwar angezeigt und eigentlich steht im Gesetz, es ist nicht okay, aber so schlimm ist auch wieder nicht, wir stellen das wegen Geringfügigkeit ein. Also das sollte man alles eben auch mitbedenken bei der Diskussion.
Ja, Strafrecht ist wirklich, es ist nicht nur die Strafdrohung, die man dann auch herabsetzen kann und so weiter, oder ins Gefängnis wird niemand gehen deswegen, ja. Aber es ist eine Stigmatisierung, es ist im Strafregisterauszug besonders vermerkt. Und noch was, dieses Tätigkeitsverbot, 220b, das ist vor kurzem verschärft worden. Anlass war der Fall Teichtmeister, das ist eine Mussbestimmung. Es ist das Tätigkeitsverbot auszusprechen. Also da müsste man vielleicht auch noch einmal nachbessern, ob wirklich dieser Straftatbestand, wenn er kommt, alle Wirkungen in der Breite auslösen soll oder ob wir nicht Ausnahmen schaffen müssen. Auch das wäre natürlich eine differenzierte gesetzliche Lösung, dass man bestimmte, besonders harte Folgen und gerade im Sexualstrafrecht sind besonders harte, gesellschaftswirksam, also für die Geltung der Person in der Gesellschaft ausgesprochen schwerwiegende Folgen mit sich ziehen, ob das wirklich deswegen schon eintreten soll. Das müsste man überdenken, ist aber, soweit ich weiß, in der Regierungsvorlage nicht überdacht.
Nein, also bis jetzt ist alles so, dass es, wie wir es gerade eben erklärt haben, also da gibt es noch keine differenzierten Regelungen. Ich würde gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, weil wir noch über dieses Unrecht und wann ist das Unrecht wirklich schwer genug diskutiert haben, und vielleicht, Sie haben schon jetzt viele Argumente aufgeschnappt wahrscheinlich, was die Frau Professor auch schon gesagt hat, ist eben, dass in vielen Fällen, also die Frage ist das Unrecht mit einem einzelnen Foto schon schwerwiegend genug für Sanktionierung, oder wird es nicht erst konstituiert eben entweder durch entsprechende einschlägige Vorerfahrungen, die dann allenfalls eine Retraumatisierung auslösen könnten, oder gewisse Autoritätsabhängigkeitsverhältnisse. Also wenn ich das zum Beispiel von meinem Vorgesetzten, von meinem Vermieter bekomme oder irgendwie von meinem Arzt oder so. Und ein das ist einmal die eine Konstellation, wo wir, glaube ich, uns einig sind, dass das einfach einen schwereren Unrechtsgehalt hat. Und die zweite Konstellation sind Fälle, wo es auch erhöht ist oder wo ich glaube, dass das Unrecht ein bisschen rauskommt. Ich glaube, wenn mir persönlich das einmal in meinem Leben passiert, dann kann ich das Bild weggeben. Ja, in dem Moment ist für mich der Übergriff schon passiert, also ich musste mir das kurz ansehen, aber ich gebe das weg. Und ich glaube, der Störwert für mich persönlich, wie ich jetzt da sitze, wäre nicht so groß, dass ich das zur Anzeige bringen wollen würde. Wir haben aber viele Personen, vor allem Frauen, weibliche Personen, wahrscheinlich auch Männer in der Öffentlichkeit, denen das jeden Tag andauernd passiert. Und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit, wie kann man das erfassen, wenn der Unwert eigentlich durch Akkumulation von Vorfällen konstituiert wird. Also so ein bisschen wie im Umweltstrafrecht, dass eigentlich viele kleine Eingriffe, die es dann in der Gesamtmasse ausmachen, weil es sind ja nicht immer die gleichen Täter. Man könnte jetzt sagen, okay, wenn jemand jeden Tag die Person bombardiert, dann soll das auch strafbar sein. Aber ganz oft ist es so, einmal schickt Person A was, dann schickt Person B was, und dieses Unaushaltbare entsteht aus dem, dass ich meinen Social-Media-Account aufmache und da jeden Tag 15 solche Sachen drin habe. Und wie kann man, und das ist, glaube ich, eine spannende logistische Frage, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dann den einzelnen Täter niederzudeckeln und den einzelnen Täter dafür verantwortlich machen, wenn der einzelne Übergriff vielleicht isoliert betrachtet gar nicht so schlimm wäre, dass es das erfordert?
Ja, ich meine, da haben wir die gute alte Rechtsfigur von kumulativer Kausalität, und grundsätzlich wäre das einmal erfasst. Die Frage ist, ob das noch im Risiko, also jetzt in diesen strafrechtlichen Kategorien gedacht, das wird man sich alles überlegen müssen, hat man nämlich leider noch nicht überlegt, ob das im Risikozusammenhang ist, wenn sozusagen eine, die ich als Täter nicht sehen kann, eine Vorbelastung vorhanden ist, die ich als Täter, das meinst du ja, oder? Die ich als Täter selber gar nicht abschätzen
also
kann.
Also das ist das eine, wenn ihr vorbelastet, oder
das,
aus diesem,
ob das
genau,
im Risikozusammenhang also, ja, liegt, ja, das kann ist so erwartbar, sagen. Dass es eine Frau ist, die sozusagen vielleicht einen Hands-on-Übergriff überstanden hat oder die aus irgendeinem Grund dauernd solche, also vielleicht irgendjemand, sagen wir jetzt eine Influencerin, die belästigt wird von ganz verschiedenen, aber unabhängig voneinander arbeitenden Tätern. Kann man das wissen? Ist sozusagen das noch im Risikozusammenhang, wenn so eine Sondersituation gegeben ist? Das ist die eine Frage.
Ja, und könnte man das Gesetz, also wie halte ich das gesetzlich fest? Wo ist quasi dann die Grenze? Also wo kann ich sagen, okay, wenn eine Person 10 verschiedene Sachen kriegt, dann kann sie damit zur Polizei gehen, dann kann man alle Täter wegen kumulativer Kausalität oder so fassen. Oder wie kann man das logistisch festhalten? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
Ich weiß nicht, ob man es logistisch festhalten muss. Ob man das, diese Figur von kumulativer Kausalität, die gibt es, die ist anerkannt. Und der Risikozusammenhang ist auch anerkannt. Ob man jetzt sozusagen, wenn ich sozusagen das eine Bild schicke, und das bringt das fast zum Überlaufen sozusagen, ja? Dann ist es nun mal so, was die Kausalität betrifft, habe ich, wenn es jetzt sozusagen um die Auswirkung beim Opfer geht, dann habe ich kausal dafür, wenn auch mit Co-Ursachen gewirkt. Die Frage ist, ob man, also steht ja nicht so im Gesetz, kumulative Kausalität und Risikozusammenhang, ob man das so lösen kann oder ob man einen Tatbestand, also sozusagen, ob man eine sprachliche Ausformulierung im Tatbestand braucht. Das ist die Frage.
Genau, also was man festhalten müsste, wäre dann irgendein zusätzlich erschwerendes Element, wie zum Beispiel eben eine grobe psychische Beeinträchtigung oder eben, also man hat versucht, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in der Regierungsvorlage nur drin haben, jeder, der jemand anderem Unaufgefordertes übermittelt, sondern wir haben drin, wer eine andere Person belästigt, indem er ihr auf eine Bildaufnahme oder vergleichbare künstlich erzeugte Darstellungen von menschlichen Genitalien unaufgefordert und absichtlich übermittelt. Also man hat versucht, so bisher Einschränkungen durch dieses Belästigen zu schaffen in der Regierungsvorlage. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wann ist eine Person belästigt und ist die Schwelle zu niedrig oder hätte es vielleicht mehr Strafbarkeitseinschränkungen gebraucht?
Ja, und belästigt ist auch so, das ist natürlich dann auch eine Frage, ob wenn sie jetzt nicht belästigt ist oder schon belästigt ist, je nachdem, was sozusagen dann objektiv eintritt, was hat der Täter erwarten können? Das ist ja auch, also wenn es vielleicht wirklich aus einer lockeren freundschaftlichen Beziehung ist und der Täter ist wirklich arglos in dem Sinn, dass er sagt, naja, wir können das jetzt einmal so versuchen und das Opfer fühlt sich aber, weil der Täter es falsch einschätzt, ist belästigt. Konnte er das vorhersehen? Dann haben wir sozusagen eine Vorsatzfrage.
Genau, das ist dann die Vorsatzfrage, die man diskutieren muss, ja.
Und ich denke mir, man kann diese Massen, Haftigkeit, wenn jemand sozusagen massenhaft Bildern ausgesetzt ist, ganz gut über unsere guten alten dogmatischen Kategorien von Kausalität oder Risikozusammenhang ganz gut fassen, denke ich jetzt so einmal ins Unreine hineingesprochen.
Und braucht man, also in der jetzigen Ausgestaltung der Regierungsvorlage, braucht man es ja nicht. Also so wie es jetzt drinsteht, ist eh schon das einzelne Übermitteln quasi des Bildes, wenn es ein Belästigen darstellt, wäre de facto jetzt ab September, wenn er so umgesetzt und in Kraft tritt, dann wäre das schon strafbar.
Gegebenenfalls bei Vorsatz und wenn man jetzt uns entgegenhält, da wird ja jeder abstreiten, er wollte nichts belästigen. Naja, ob man Belästigungsvorsatz hat, das ist ein Vorsatzdelikt, das Vorsatzdelikt ausgestaltet, ergibt sich schon ein bisschen aus den Umständen. Wenn das aus einer Beziehung heraus entsteht, dann kann man sagen, okay, du hast hier dann wirklich nicht erwarten können. Wir glauben dir, dass du keinen Belästigungsvorsatz hattest. Wenn man jetzt einer wildfremden Person einfach 50 Bilder zuschickt, wird man sich schwer ausreden können, aber ich wollte aber niemanden belästigen. Also das ist immer, also Vorsatz ist immer abzuleiten, niemand kann in den Kopf hineinschauen, immer abzuleiten aus den Umständen der Tat. Ob das glaubwürdig ist oder nicht glaubwürdig ist, wenn jemand sagt, ob ich wollte nichts Böses.
Genau, was wir vielleicht auch noch dazu sagen sollten zur Regierungsvorlage ist, es ist als Ermächtigungsdelikt ausgestaltet. Das heißt, es gibt jetzt keine, das kann nicht von offizieller Seite irgendwie aufgedeckt und zur Anzeige gebracht werden, sondern die betroffene Person muss die entsprechende Ermächtigung geben. Also nur wenn das gewünscht ist, dass das angezeigt wird, wird überhaupt der Verfahren in Gang gesetzt. Das ist vielleicht auch noch relevant dazu zu sagen.
Also insofern ist es nicht paternalistisch. Insofern ist es, nimmt dem Opfer nicht die Verantwortung, man kann sich ja auch entschließen, ich bin überhaupt kein Opfer. Ich bin zwar belästigt, aber das ist mir wurscht. Ja? Ich rufe den Typen an oder schreibe zurück, lass das, oder ich blockiere die Nummer oder was auch immer, falls ich eine habe. Also das kann man dann dem Opfer überlassen, wie sehr die eigene Betroffenheit in ein Strafverfahren fließen soll oder nicht. Und das ist auch richtig so, denke ich mir. Gut, ich glaube, so können wir es stehen lassen. Wie gesagt, was wir wollen, ist jetzt Ihnen nicht eine vorgefertigte Meinung liefern. Das haben wir auch nicht gemacht. Ich glaube, wir legen, also Pia Ogris und ich legen unsere Schwerpunkte ein bisschen anders, aber das ist ja durchaus gut und richtig. Wir diskutieren viel am Institut. Ja, jetzt bleibt es mir, jetzt bleibt es uns, Ihnen weiterhin einen schönen Sommer zu wünschen. Sie werden noch mindestens einen weiteren Podcast bekommen im Laufe des Sommers. Aber jetzt wollte ich schon fast sagen, wir sehen uns wieder. Wir werden einander jedenfalls hoffentlich sehen in den Vorlesungen, in den Lehrveranstaltungen, Vortragsveranstaltungen, wo auch immer. Ganz herzliche Grüße von mir, Ingeborg Zerbes.
Und von mir, Pia Ogris.
Ganz herzlichen Dank.